Ja, wir sind mal wieder auf wilden Wegen unterwegs bei Tide Radio, Tide immer anders, auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Mein Name ist Gabriele Freitag und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Gäste habe. Zwei Gäste, wir erfahren gleich warum. Und zwar Dr. Gesa Kasel und Karin Selig. Ich freue mich, dass ihr hier seid, ihr beiden.
Wir freuen uns auch.
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Und jetzt gehen wir wie immer gleich in Medias Res. Und zwar geht es natürlich erstmal um die Frage, warum zu zweit? Und dann geht es um die Frage der Geschichte. Wir reden ja hier über eine andere Medizin, über Behandlungsgeschichten und reflektieren die, was man daraus lernen kann, um die Medizin menschlicher zu machen. Fangen wir an mit Gesa. Gesa, die ich schon sehr lange kenne, schon über 30 Jahre. Und als ich sie fragte, magst du in meine Sendung kommen, sagte sie ja, aber sie sagte nur mit Karin. Warum, Gesa?
Ja, Karin ist eine langjährige Freundin von mir. Wir haben uns Ende der 90er Jahre in Lüneburg im Studium kennengelernt, haben beide Grundschullehramt studiert. Und seitdem verbindet uns eine lange Freundschaft, auch eine lange musikalische Freundschaft. Und Karin und ich haben dann auch noch einen anderen Weg gemeinsam beschritten. Und zwar hatten wir im letzten Jahr beide die Diagnose Brustkrebs und haben diesen Weg gemeinsam beschritten.
Genau, ne? Ihr hattet diesen, in dem Fall ja wirklich Vorteil, dass ihr euch schon gut kanntet, eine Beziehung habt, auf die man sich verlassen kann. Und so konntet ihr gemeinsam durch diese Behandlung des Brustkrebs gehen. Aber jetzt erstmal Karin.
Ja, also Gesa hat ja schon gesagt, wir sind lange befreundet und meine Diagnose war ein bisschen früher. Da wusste Gesa noch nichts, dass sie mit mir diesen Weg gehen würde. Das kam dann später, ihre Diagnose. Und es war, ich glaube, für sie sehr spannend, wie sich ihr Blickwinkel verändert hat in der Zeit, aber auch wie unsere Freundschaft nochmal wieder eine andere Basis gefunden hat oder eine andere Dimension. Einfach durch diese gemeinsame Erfahrung und durch diese gemeinsame Zeit, die ja wirklich auch schön war.
Genau.
Ja, genau. Mhm. Das haben wir ja auch im Vorgespräch wirklich auch, war das also für mich auch ganz deutlich spürbar, wie ihr euch da auch immer wieder aus diesem runterziehenden Schwierigen, was ja nun die Krankheit und vor allen Dingen der Behandlungsweg durchaus haben, da gemeinsam rausholen konntet. Ne? Und jetzt sage ich mal Stichwort S-Bahn und würde gerne von euch da was zu hören.
Ja, ja, wir sind, ich hatte ja schon eine Chemotherapie und Gesa hatte dann eine Operation, die hatten wir fast nur eine Woche versetzt und hatten dann die Bestrahlung ja noch hinterher als Therapie. Und sind dann immer mit der S-Bahn zusammen zur Bestrahlung gefahren.
Genau, also ich hatte den Karins Weg schon vorher verfolgt, als ich die Diagnose noch gar nicht hatte. Und habe sie schon während der Chemotherapie versucht, so gut wie möglich als Außenstehende zu begleiten. Hatte dann später die Diagnose bekommen und bin quasi auf Karins fahrenden Zug aufgesprungen. Denn sie hatte sich schon alles zurechtgelegt, wann sie die Operation am liebsten erfolgen lassen wollte und wie sie das alles plant, dass sie mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren will und sich dann eine Monatskarte nehmen würde und so weiter. Und dann kam plötzlich auf einmal meine eigene Diagnose dazwischen und schwuppsdiwupps hatte ich links überholt, wie Karin das so schön genannt hat, und lag dann eine Woche vor ihr schon auf dem OP-Tisch und fand aber die Idee mit der S-Bahn total gut und dachte, dann können wir ja zusammenfahren und machen aus dieser Situation einfach das Beste und versuchen es auch ein bisschen mit Humor zu nehmen.
Ja, ich habe eben auch dieses Bild von Karin, die ja von etwas weiter sozusagen zum S-Bahnhof kommen muss. Ne? Gesa wohnt ja ziemlich in der Nähe der S-Bahn. Wie sie da mit dem Fahrrad, wie viele Kilometer bist du da jedes Mal hingefahren?
Ich glaube, es sind so 9 ungefähr.
Ja, und dann war es euch eben ganz wichtig, mit der S-Bahn zu fahren, ne? Weil ihr hättet ja auch anders in die Klinik, wo ihr die Bestrahlung hattet, kommen können. Und das wolltet ihr nicht.
Genau, denn üblicherweise bekommt man dann als Patient eine Taxibescheinigung ausgestellt, dass man sich dort mit dem Taxi zur Bestrahlung fahren lassen kann. Und ich fand trotzdem Karins Idee so super charmant, dass von wegen sich jetzt mehr krank machen lassen als möglich, als nötig, und dass es doch viel schöner ist, ja, ganz selbstbestimmt und mit Bewegung, frischer Luft und auch ein bisschen sich an den stündlichen Takt der S-Bahn anpassend gemütlich dahin zu bewegen und wieder weg. Ja, dass das eine wunderbare Idee war. Viel besser, als sich zu Hause abholen zu lassen und wieder hinfahren zu lassen.
Ja, genau. Also ich fand das ganz beeindruckend, dass das für euch da praktisch dieses Element von Selbstbestimmung auch im Alltag verwurzelt bleiben und sich nicht so dieses Label krank in dem Fall zu eigen machen. Das war ganz wichtig und machte sich an dieser S-Bahn-Geschichte fest. Für andere Leute mag das ja durchaus, ne, gut sein, mit dem Taxi zu fahren. Aber für euch, ja, hätte das irgendwie so ein Labeling bedeutet, was euch jedenfalls eher Kraft genommen hätte. Das wurde ziemlich deutlich. Karin.
Ja, also ich habe ja in der gesamten Zeit, also ich habe schon während der Chemotherapie angefangen, jeden Tag Fahrrad zu fahren, und habe eigentlich gemerkt, dass Bewegung mir wahnsinnig gut tut. Und entgegen diesem schonen sie sich und so, was man oft von Ärzten hört, habe ich einfach gedacht, oh Gott, ja, alle sagen, man wird ja immer schlapper im Verlauf der Therapie. Mhm. Habe ich gedacht, naja, so super fit bin ich ja gar nicht. Also muss ich erstmal ein bisschen was aufbauen, damit ich, wenn ich dann schlapper werde, das nicht ganz so schlimm wird. Mhm. Und habe halt angefangen, Fahrrad zu fahren jeden Tag.
Ach, du hast da erst angefangen, die Kondition aufzubauen.
Ja.
Meine Güte.
Und
ja.
Bin halt jeden Tag Fahrrad gefahren, mal länger, mal kürzer. Am Anfang habe ich mir noch nicht so viel zugetraut, aber mit der Zeit wurde das immer mehr. Also ich kenne jetzt meine Umgebung ziemlich gut, weiß ziemlich gut, wo da was ist. Und es war einfach so schön, diese Bewegung in der frischen Luft. Und dann habe ich gedacht, ich will nicht zur Bestrahlung mit dem Taxi fahren oder mit dem Auto. Man hätte ja auch selber fahren dürfen.
Ja.
Sondern ich will das mitnehmen. Ich will das auch mitnehmen in meinen Alltag nach der ganzen Behandlung. Und deswegen kam diese Idee, ich fahre mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof und dann steige ich in die S-Bahn. Dann habe ich auch noch so eine Entspannung für mich, also in der S-Bahn zu sitzen. Und dann sind es ja, weiß ich nicht, 500 Meter vom S-Bahnhof bis zu dieser Bestrahlung. Das war einfach auch schön, so dieses, man geht da rüber und man geht dann auch wieder zurück und steigt wieder in den Zug.
Man ist dann eben auch genauso schnell wieder aus der Klinik heraus, in dem Alltag und im Getriebe und Gewusel der Menschen, und fährt einfach mit der S-Bahn nach Hause.
Ja.
Ja, also das war schon mal, das gibt auch schon mal die Richtung vor, dass ihr ja schon, sagen wir mal, im Wesentlichen die schulmedizinische Behandlung angenommen habt und durchlebt habt. Aber dass es euch beiden richtig wichtig war, da immer wieder, ja, man eigentlich nicht nur selbstbestimmte Akzente zu setzen, sondern selbstbestimmt ranzugehen und auch noch eine, man könnte durchaus sagen, alternativmedizinische Begleitung zu haben. Das war bei euch beiden jetzt nicht die gleiche Person, und darüber würde ich gerne jetzt noch was hören.
Ich habe seit längerem schon eine Hausärztin, die einerseits Schulmedizinerin ist, andererseits Homöopathin. Und ich das sehr gut finde, weil sie, ich das Gefühl habe, dass sie immer genau weiß, wann welche Art der Behandlung jetzt angebracht ist. Man so das Vertrauen, also ich das Vertrauen zu ihr habe einfach, dass sie das dann entsprechend macht, und bin halt bei ihr wirklich gut aufgehoben gewesen. Sie hat mich homöopathisch halt auch begleitet durch die ganze Zeit, und aber auch mit viel Zeit und zuhören und auch Mut machen, diese Dinge, die mir gut tun, weiterzumachen und nicht abzutun, na, machen Sie mal, ist ja so.
Also da fühltest du dich wirklich, sagen wir mal, menschlich gut aufgehoben. Da hattest du den Raum, über dich zu reden, und da wurdest du bestärkt, sagen wir mal, dich ernst zu nehmen und für dich gut zu sorgen, ne? So kommt das rüber, ja.
Ja, sie hat halt immer gesagt, bleiben Sie bei Ihren Kraftquellen. Das fand ich sehr schön, weil das halt genau die Sachen waren. Man könnte ja denken, oh, man fährt Fahrrad, das ist ja total anstrengend. Aber letztlich hat es mir mehr Kraft gegeben, als dass es eine Anstrengung war.
Ja, sie ist das alles mit dir durchgegangen. Weil wir haben ja auch gesagt, diese Klinik, in der ihr die Bestrahlung ja größtenteils auch gemeinsam absolviert habt, du auch die Chemotherapie, die hatte ja so, wie das wahrscheinlich bei vielen Kliniken ist, die hat irgendwie dann auch so eine Sogwirkung. Und an für sich ist es nicht gleich vorgesehen, dass man noch woanders in Behandlung ist. Und ihr beide habt das als sehr wichtig erfahren, dass ihr da noch einen anderen, auch ziemlich zeithäufigen Stützpunkt habt, wo ihr praktisch mit eurer Krankheitsbewältigung, mit euren Gedanken und Gefühlen und Ideen sein könnt.
Genau. Ich hatte schon vorher im Kirchenvorstand mitgearbeitet und dort eine Frau kennengelernt, die, oder eine liebe Freundin kennengelernt, die mir erzählt hatte, dass dass Bekannte von ihr leider an Krebs erkrankt wären und dass sie seit einer gewissen Zeit einen Arzt bei sich in der Massagepraxis einmal oder zweimal im Monat hat, der die schulmedizinische Krebsbehandlung auch begleitet, genau, auf eine alternative Art und Weise, also viel an der traditionellen chinesischen Medizin orientiert, aber auch ja über Ernährungsergänzungsmittel und so weiter. Und das hatte ich mir schon mehrfach angehört und sie hatte erzählt, wie das den Menschen Kraft gegeben hatte, diese begleitende Therapie. Und als ich meine Diagnose hatte und auch alles relativ schnell ging, denn von der Diagnose bis zur Operation sind gerade mal 2 Wochen vergangen und der Weg war wirklich schon so vorgeplant von der Schulmedizin, habe ich sie sofort am Abend der Diagnose noch angerufen und gesagt, dass ich jetzt auch gerne mal die Hilfe ihres Arztes in Anspruch nehmen würde.
War dir gleich klar,
dass ich jetzt bin ich auch an der Reihe. Ich hatte das ja schon immer von außen mitverfolgt und jetzt würde ich das gerne auch mal ausprobieren. Mhm. Und ja, und war dann da hingegangen und das hat mir ähnlich wie Karin eben auch einfach ganz viel Mut gemacht und Kraft gemacht und ich hatte den Eindruck, er hätte da Mittel, die mich sehr stärken würden und hatte auch während der gesamten Behandlungszeit immer den Eindruck, dass ich gut aufgestellt war, dass ja, dass ich mich gekräftigt gefühlt habe und was aber auch ganz wichtig war, was Karin auch gesagt hat, die Zeit, die sich einmal der Arzt zum Zuhören genommen hat, auch dieses Verstärken der guten Sachen und es war ganz wichtig, was er mir erstmal ein bisschen nahe gebracht hat, dass es ganz, ganz wichtig ist, mir jetzt ganz viel Zeit für mich zu nehmen. Also nebenbei weiterzuarbeiten oder so wäre absolut kontraproduktiv gewesen. Da hatte ich nämlich kurz am Anfang mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht in der Zeit zwischen Operation und Bestrahlungsbeginn nicht doch noch mal ein paar Wochen arbeiten könnte. Aber den Zahn hat er mir gleich gezogen und hat gesagt, das ist deine Zeit, die brauchst du für dich. Und ich weiß auf jeden Fall, warum ich sie brauchte. Das war ganz, ganz wichtig. Und auch der Schritt zu sagen, nein, das ist jetzt das Allerwichtigste und ich glaube, nur deswegen bin ich auch so gut da durchgekommen. Einmal im Dialog mit Karin auf jeden Fall und aber auch durch die Zeit, die ich mir nehmen durfte.
Ja, und dafür hast du eben in dieser alternativmedizinischen Begleitung den Anstoß und dann auch die Unterstützung bekommen, ne? Weil sonst ja, genau. Hätte das auch anders gehen können. Ich war ja auch sehr erstaunt zu hören, dass gar nicht so viel Krankschreibung bei der Behandlung einer Brustkrebserkrankung vorgesehen ist. Vielleicht mögt ihr darüber noch mal was sagen, weil ich hatte irgendwie so naiv gedacht, dass man dann da ganz klar längere Zeit krankgeschrieben ist. Aber das ist gar nicht unbedingt so.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das erstmal die Ärzte sich ziemlich hin und her schieben, wer denn jetzt zuständig ist zum Krankschreiben, ob der Hausarzt, der Frauenarzt oder die behandelnde Klinik. Und dann, als ich dann endlich jemanden gefunden hatte, so ungefähr, da hieß es dann immer nur 4 Wochen schreiben wir krank. Was für mich halt echt anstrengend war, weil ich halt alle 4 Wochen ja dran denken musste, wieder eine neue Krankschreibung zu bekommen. Mhm. Und das war halt noch irgendwas, wo man noch dran denken musste, was eigentlich so gar nicht wichtig für einen ist, beziehungsweise man ist ja mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt, als immer im Terminkalender zu gucken, wann läuft meine Krankschreibung aus, wann brauche ich eine neue, dann muss ich die wieder verschicken. Und
eben, und es kommt ja auch, ne, wir sprechen ja auch hier immer wieder darüber, was sozusagen dieses System, das Gesundheitssystem da so suggeriert. Und es suggeriert ja in dem Falle, Krankschreibung ist jetzt nicht selbstverständlich und klar, sondern man muss sich da wirklich auch dahinter hängen. Ne? Hattest du, Gesa, glaube ich, auch nochmal gesagt. Da gab es so einen kritischen Punkt. Ne?
Ja, man kann einfach so viel man will nebenbei arbeiten. Ne? Also ich hatte das auch erlebt schon bei der Biopsie, also als die Gewebeentnahme war, um zu gucken, ob es wirklich ein bösartiger Tumor war. da hatte ich, also das war auch kein geringer Eingriff, wie ich fand. Und ich war auch danach, hatte mein Kreislauf nicht mitgespielt und ich war zweimal kurzzeitig bewusstlos geworden und hatte dann gefragt, ob ich noch zu einer Konferenz gehen müsste, weil ich wusste, dass es schwierig ist, sich für Konferenzen bei uns an der Schule entschuldigen zu lassen. Und dann sagten mir die Ärzte, dass wenn ich keine Akten schleppen würde, könnte ich da sehr wohl hin. Und so bin ich dann auch dick verbunden da nachmittags zur Konferenz getapst. Und das war aber eigentlich auch im Nachhinein heilsam, dass ich dachte, also das passiert mir jetzt nicht nochmal, sondern dann lasse ich mich krankschreiben, egal ob jemand sagt, ich könnte theoretisch ohne Akten zu schleppen das noch machen.
Wir hatten ja auch darüber geredet, ne, dass es durchaus Leute gibt, die da unbedingt auch sehr viel weiterarbeiten wollen, ne, während der Behandlungszeit. Und es mag auch Leute geben, das möchte man ja niemandem absprechen, für die das gut ist. Aber was ja wirklich problematisch ist, wenn sozusagen die Forderung im Raum steht, so nach dem Motto, nun stell dich mal nicht so an und ne, das ist doch nichts weiter. Und dann kann man, ne, wenn man keine Akten schleppen muss, dann kann man ja wieder bei der Konkurrenzkonferenz sitzen. Ne? Und daraus dann wirklich im Grunde so ein Postulat gemacht wird, dann wird es problematisch. Und dann muss man, ne, was ihr ja nun auch gemacht habt, dank eurer gegenseitigen Unterstützung und der alternativmedizinischen Unterstützung sehr klar für sich selber denken, was man da braucht und was ein nicht nochmal passiert. Ne? Und das habt ihr ja an verschiedensten Punkten gemerkt, ne? Dass da ihr auch nicht immer so konform wart mit dem, was euch vorgeschlagen wurde. Vielleicht wäre an diesem Punkt jetzt mal der Zeitpunkt für unsere erste Musik. Und später hören wir dann von Karin, warum sie die ausgewählt hat.
Das Lied, das ist, heißt Ein Engel von den Wise Guys. Das habe ich ausgesucht, weil es für mich irgendwie ganz viel ja durch diese Zeit auch bedeutsam geworden ist, weil man wirklich viele Engel trifft auf dem Weg, die einem helfen, die einen begleiten. Also Gesa ist so ein Beispiel dafür, die aber auch viele andere Menschen und auch von Menschen, von denen man das vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, dass sie einem so hilfreich sein können.
Ja, und nochmal, um nochmal zu unterstreichen, wie wichtig es ist, dass man diese Engel auch trifft und hat und dass es diese Engel gibt, ne?
Ja. 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 Und dass man sie vielleicht auch sucht,
ja,
oder,
genau,
oder auch erkennt.
Ja.
Und nicht glaubt, es gibt sie nicht.
Ja, wir haben ja noch ein Thema, wo wir uns auch gleich sehr einig waren, wie wichtig das ist. Und das ist das Thema, wie kommuniziert man Frau ihre Krebskrankheit? Und zwar insbesondere haben wir darüber gesprochen, wie das gegenüber Kindern laufen sollte, kann. Ihr beide habt Kinder. Karins Kinder sind schon etwas älter, 9, 11 und 12, und Gesas Kinder sind
6 und 8,
genau. Und Gesa, vielleicht fängst du an, wie das kommunikationsmäßig lief und auch von dir und deinem Mann gelenkt wurde.
Genau, also letztes Jahr waren sie natürlich erst 5 und 7, denn es ist ja schon ein Jahr her, ja. Also noch relativ klein. Und am Tag der Diagnose war ich natürlich vollkommen geschockt und das sah auch meine 7-jährige Tochter, dass irgendwas nicht so richtig stimmte, als ich wiederkam von meinem Termin, wo ich auch immer war. Und sie starrte mich an mit Augen, was ist denn bloß los? Und ich konnte es aber auch noch gar nicht sagen. Und
die hat es sofort gemerkt.
Ja, die hat es sofort gemerkt und mich angestiert und angestarrt.
Also
ja,
praktisch
als
über das
könnte sie es ablesen und wollte gerne und ja, und ich war noch nicht ganz so weit. Ich glaube, ich hätte auch nur nicht viel mehr als Tränen hervorgebracht und es war so, dass mein Mann dann auch gleich nach so schnell es ging eben aus Hamburg nach Hause gekommen war und wir das dann den Kindern abends gemeinsam gesagt haben und mit ihnen darüber gesprochen haben, was das jetzt erstmal so kurzfristig für uns bedeutet und dass es jetzt auch für sie, da mir die Chemotherapie erspart blieb, erstmal gar nicht so viel Veränderung bringt und dass es eben trotzdem eine Diagnose ist, ja, die man sich so nicht wünscht und die schon auch ein bisschen ein Einschnitt im Leben bedeutet.
Und auch was Ernstes ist. Ne?
Was Ernstes,
auf jeden Fall.
Wir haben
ja auch darüber gesprochen, dass auch Kinder relativ bald im Grunde mit dem Wort Krebs schon was verbinden. Dazu
genau.
müssen die nicht erst 10 oder 11 sein,
nein, nein.
sondern das ist auch schon wesentlich vorher der Fall, dass die wissen, das ist was Bedrohliches
ja.
und dass die auch dieses Gesellschaftliche, dass sich an Krebs nun wirklich Angst und schlimme Gefühle hängen, dass das bei denen durchaus schon angekommen ist.
Genau, ne? Sie haben einen Opa, der an Krebs verstorben ist, und sie haben auch eine, die Tochter von meiner Cousine ist auch, ohne dass sie sie jemals kennengelernt haben, aber sie sehen zu Hause täglich das Foto von diesem Mädchen und wissen auch, dass sie an Krebs verstorben ist, und daher ist ihnen der Name dieser Krankheit schon ein Begriff.
Ja, und es ist ihnen auch ein Begriff, dass man daran sterben
ja,
kann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Wie haben sie reagiert? Magst du irgendwas rausgreifen, wie deine Tochter und dein Sohn reagiert haben an diesem Abend, als ihr beide mit ihnen darüber gesprochen habt?
Ja, sie waren natürlich erstmal sehr ergriffen, davon beeindruckt. Sie haben, aber ich finde auch, dass mein Mann mich da ganz toll unterstützt hat, und wir haben ihnen versucht, von vornherein Zuversicht zu geben, und dass das jetzt so der Weg ist, der vor uns läge, und haben ihnen dann auch schon gleich erzählt, dass eine Operation geplant wäre. Und ja, da sagte dann auch meine Tochter sofort, dann müsste sie an dem Abend unbedingt nach der Operation mich sehen kommen. Und ja, das war für sie ganz klar, dass sie dass sie mich da unbedingt sehen wollen und das ja eng begleiten, und auch, ich hatte den Eindruck, auf mich aufpassen wollen, dass es mir dann auch gut geht wieder nach der Operation.
Also deine Tochter, die ja die Ältere ist, also eben da 7 Jahre alt war, aber trotzdem, nun ist das nicht besonders alt für ein Kind, die wusste sofort, was sie braucht. Ne? Sie ja. braucht es wirklich auch, da im Krankenhaus zu sitzen, dich zu besuchen und nicht zu warten, bis du nach Hause kommst. Und du hast ja auch erzählt, sie war da total entschieden.
Ja, oder auch nicht am nächsten Tag zu kommen.
Auch nicht
also,
am nächsten Tag, genau.
Ich war erst noch ein bisschen zurückhaltend, weil ich dachte, wer weiß, wie ich dann aus der Narkose aufwache, wie viel Schlafbedürfnis ich danach noch habe. Und zu welcher Uhrzeit das sein würde und so weiter und so fort. Aber sie beharrte darauf, egal was passiert, und wenn sie dann einfach nur kurz da ist, aber sie kommt an dem Tag oder an dem Abend oder wenn ich fertig bin.
Ja,
genau.
Also das ist auch beeindruckend, ne? Also so wie wir Erwachsenen lernen bei so einer Krankheit, ne, was wir brauchen und was, wohinter wir nicht zurückfallen wollen, wusste deine Tochter bei deiner Krankheit ganz genau, was sie braucht und wo sie auf keinen Fall drauf verzichtet. Ne?
Genau.
Also das ist ja wirklich ein ganz ein großartiges Beispiel für Selbstbestimmung. Ne? Und natürlich auch großartig, dass ihr das auch zugelassen habt. Ne? Also klar warst du erst zögernd, weil du das nicht wusstest, wie du aufwachst, aber es war für euch klar, dass, wenn sie das so klar möchte, dass sie das dann auch machen
bekommt,
wird,
ja.
ne? und
genau.
bekommt. Ja. Ja, Karin, bei dir gab es noch andere Beispiele, auch so im Umgang mit deinen Kindern, wie die auf die Krankheit reagiert haben?
Ja, also mein kleinster Sohn, der hat mir gleich die Entscheidung abgenommen, ob man das kommuniziert in der Öffentlichkeit oder nicht, weil er der Erste war, der das erstmal allen rundrum erzählt hat, ob sie es hören wollten oder nicht. So war es gleich in aller Öffentlichkeit, in seiner Klasse, wussten es alle überall.
Aber das heißt ja auch, ihr habt es ihm schon erzählt, oder?
Du hast
es genau wie Gesa gemacht,
genau.
Und wie es auch inzwischen ja üblich sein sollte. Wir hoffen, dass man nicht meint, Kinder davor verschonen zu müssen, sondern davon ausgeht, die bekommen eh was mit, und dass sie so, wenn man es wirklich kommuniziert und mit ihnen auch sprachlich begleitet, auch eine Erfahrung machen dürfen. Ne?
Ja, also ja. Das war für uns ganz klar. Also weil es einfach ja, also bei mir auch noch größere Veränderungen bedeutete. Das war schon klar, dass die Kinder das ja, man das nicht verheimlichen kann. Ich hatte eine Chemotherapie, mir sind die Haare ausgefallen. Das spätestens ab dem Zeitpunkt hätte man es ja nicht mehr verheimlichen können. Mhm. Und es war aber gut, dass es alle wussten. Ich habe daher auch viel Hilfe erfahren, weil viele ja einfach gesagt haben, oh Mann, das ist ja schlimm, aber wenn du was brauchst oder so. Das war eigentlich sehr gut, das zu kommunizieren. Und es war aber auch bei den Kindern sehr interessant. Die sind sehr unterschiedlich umgegangen damit, zum Beispiel mit dem Haarausfall. Weil das ist ja, war so das deutlichste Zeichen für die, glaube ich, dass da irgendwas nicht stimmt. Mein Kleinster, der dann, als ich gesagt habe, jetzt geht's los mit dem Haarausfall, habe ich zu meinem Mann gesagt, so komm, jetzt rasieren wir die ab, weil ich das nicht ertrage, wenn das so stückchenweise passiert. Ja, mein Kleinster war dann gleich mit dabei, hat dann mitgeschnitten, mitrasiert und mitgeholfen. mein mittlerer Sohn, der konnte das nicht sehen. Mhm. Der hat auch darauf bestanden, dass ich immer diese Perücke aufsetze, die ich mir schon recht früh besorgt hatte, mit den Kindern zusammen. Mhm. Ich habe sie mitgenommen, habe gesagt, ihr helft mir das aussuchen. Ihr müsst es ja auch immer angucken, nicht ich. Mhm. Und das war, glaube ich, sehr gut für sie, weil sie einfach in diesem ganzen Prozess mit dabei waren.
Ja, und sogar was tun konnten. Ne? Sie konnten was aussuchen, sie konnten, ne? Sie konnten helfen. Ne?
Ja,
im Grunde.
Sie waren dabei und das war für sie, glaube ich, sehr interessant einerseits. Auch diese Erfahrung, wie ist das, so eine Perücke, wie geht das? Und fanden das dann, wir haben das so ausgesucht, dass es für sie in Ordnung war. Ja, mein Mittlerer hat auch immer darauf bestanden, dass ich das auch genau so dann trage.
Ja, da brauchen Kinder dann auch was Unterschiedliches, ne?
Ja.
Und genau. Du hast geguckt, dass du dem gerecht wirst, ne?
Ja, und das, für mich war das in Ordnung so. Und so haben die da, ja, sie sind sehr unterschiedlich damit umgegangen, aber ich denke, sie haben alle so ihren Weg gefunden.
Habt ihr über Angst geredet? Haben die geäußert, dass sie Angst haben? Gab es da auch so ein Gespräch drüber?
Also sie haben das nicht geäußert.
Ja.
Sie haben, ich glaube, die Angst kam bei ihnen erst in dem Moment, wo ich in der Klinik war, also zur Operation, wo ich dann wirklich weg war für Tage.
Dann haben sie das nochmal anders realisiert.
Genau, da hatte, glaube ich, auch der Kleinste, der so offen war, wirklich Angst gehabt, weil das war der Moment, wo er dann auf einmal nichts mehr erzählt hat. Im Krankenhaus war zur Operation, hat er keinem mehr erzählt.
Ah, ja. Daran konnte man das auch ablesen. Ja. Da war er mit sich im Gange sozusagen,
genau,
mit dem Ganzen. Das war nicht so locker.
Genau, ich war aber sehr froh, dass mein Mann sich da Urlaub genommen hatte für die Zeit und dann quasi für die Kinder da war.
Ja. Ja, und in jedem Falle haben deine und auch Gesas Kinder ja die Erfahrung gemacht, dass da was ist, was beängstigend ist und wo auch der Ausgang nicht so gewiss ist, ne? Und dass das aber bewältigt wird und gemeinsam bewältigt wird, ne? Und das ist natürlich eine ganz wertvolle Erfahrung, ne? So. Dass man da nicht in die Knie gehen muss, dass man miteinander in Kontakt bleiben kann und dass es dann wieder gut wird, auch wenn es erstmal kritisch und schwierig aussieht. Ne?
Genau, ich hatte auch versucht, als sie mich besucht haben, die Kinder, am ersten Tag lag ich natürlich noch im Bett und war natürlich auch noch müde und von der Operation noch ganz ein bisschen benebelt. Und aber beim nächsten Besuch hatte ich schon darauf geachtet, dass sich irgendwas verändert hat. Also ich weiß, dass ich immer einen Schritt weiter gemacht hatte und beim letzten Besuch sind wir dann auch draußen spazieren gegangen zusammen, dass sie wissen, aha, es geht jedes Mal ein Schrittchen vorwärts und dann bin ich ja auch mit nach Hause gekommen, dass sie den Fortgang so ein bisschen sehen konnten.
Ja, wow, da sieht man nicht nur die gute Mutter, sondern auch die Pädagogin bei euch beiden, ne? Dass da also wirklich mit diesen Schritten, ne? dass das sichtbar und fühlbar wird für die Kinder, dass es aufwärts geht und besser wird. Ja. Ja, wir kommen mit der zweiten Musik auf eure gemeinsame musikalische Vergangenheit zurück. Wir haben nämlich hier zwei Frauen im Studio, die Geige spielen. Einmal sogar eine erste Geige bei Karin und bei Gesa eher die zweite Geige. Jedenfalls habt ihr zusammen Geige gespielt, ich glaube im Duo, im Quartett.
Im Quartett.
Und das, kann man sich vorstellen, ist etwas sehr Verbindendes. Und deswegen hören wir jetzt diese Musik.
Genau, wir haben das Bach-Doppelkonzert gehört und das verbindet uns schon sehr lange. Also das haben wir im Quartett an der Uni zusammengespielt. Wir waren ein ziemlich verrücktes Quartett, kann man eigentlich auch sagen. Wir haben uns nämlich viele Sachen ausgedacht, wie wir dem anspruchsvollen Instrumentalunterricht gerecht werden könnten im eigentlichen Pädagogikstudium und dachten, wir müssten eigentlich Tag und Nacht üben, um irgendwie die Stücke bis zur nächsten Woche einigermaßen spielreif zu haben und haben dann auch uns nachts in der Uni einschließen lassen in den Übezellen und dann dort geübt und geübt und unter anderem auch dieses Doppelkonzert von Bach für zwei Violinen. Und da unser Gesundungsweg ja auch im Duett erfolgt ist, dachten wir hier, dieses Konzert für zwei Violinen wäre sehr passend.
Ja, schön. Jetzt merkt man auch irgendwie, jetzt kommt ja auch mal dieser Schalk auf, den ich ja auch im Vorbereitungsgespräch mit euch sehr gemerkt habe, ne, dass ihr euch auch immer wieder, ja, ich glaube, ihr musstet euch auch gar nicht bemühen, aber es gab auch viel Lachen in diesem gemeinsamen die Krebserkrankung durchleben und ihr legt einfach doch großen Wert auf Humor und habt damit auch eine Kraftquelle euch erschlossen.
Genau, das. Wir haben viel gelacht in der Zeit, muss ich sagen. Also es war sehr amüsant über alle möglichen Dinge. Eine lustige Anekdote war zum Beispiel auch in der Bestrahlungszeit, dass ich relativ am Anfang schon gesagt hatte, dass meine Freundin auch demnächst starten würde und wir dann gemeinsam gerne Termine hätten, um auch gemeinsam fahren zu können. Und sie hatten auch dann brav die Notiz gemacht, dass Frau Dr. Kasel bitte mit Frau Selig aufgerufen werden möchte. Und als ich dann zu meinem ersten oder zweiten Termin kam, schalte durch den Lautsprecher Frau Selig bitte. Und ich wurde ein bisschen hellhörig. Karin war nämlich noch gar nicht bei der Bestrahlung und hatte mich gefragt, wie das denn nun zustande käme, dieser interessante Aufruf. Und sie erklärten mir, dass ich ja Frau Dr. Kasel wäre und es gelegentlich mal Ärzte gäbe, die nicht bei ihrem mit ihrem richtigen Namen aufgerufen werden mögen. Und deswegen hätten sie jetzt meinem Wunsch zufolge mich mit Frau Selig aufgerufen.
Inkognito praktisch, ja genau. Cover-Name, ja genau. Ja.
Da mussten wir natürlich sehr drüber schmunzeln und uns amüsieren. In der Folge wurden wir natürlich auch immer nur noch, als wir dann wirklich zu zweit kamen, immer als die Zwillinge bezeichnet. Und ja, hatten auch tatsächlich unseren Spaß auch mit den medizinisch-technischen Mitarbeitern. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass wir auch einigen Grund dazu hatten, Spaß zu haben, weil es uns tatsächlich relativ gut ging in dieser Bestrahlungszeit, was ja nicht selbstverständlich
eben.
Ist.
Und denn jetzt kommen wir auf das Stichwort Emoöl.
Genau, ja, das genau. Emoöl war es.
Ja, genau.
Der australische Laufvogel.
Ja.
Genau. Also von meinem Arzt, der diese Schulmedizin begleitet hat, der hatte mir empfohlen, für die Zeit der Bestrahlung zum einen auf jegliche Kosmetik zu verzichten, kein Duschgel zu benutzen. Es stand nämlich in dem Patientenbegleitbogen, den ich da bekam von der Klinik, man sollte in der Zeit der Bestrahlung pH-neutrale Seife benutzen. Und ich dachte, prima, ich nehme die pH-neutrale Seife der Kinder. Die wird besonders pH-neutral und hautschonend sein. Und da ich eine sehr empfindliche Haut habe, wird sie mir sicherlich helfen, da möglichst wenig Nebenwirkungen zu bekommen. Aber der Arzt, der zog mir diesen Zahn sofort, sagte, nein, diese Kinder-pH-neutrale Seife, die beinhaltet doch sehr häufig Mineralöle oder Mikroplastik, was sich dann leider auch sofort bestätigte, als ich zu Hause auf die Inhaltsstoffe guckte. Und natürlich geht auch sofort der Film im Kopf ab, was passiert, wenn mein Mikroplastik-Duschgel schön bestrahlt wird.
Ja, das deswegen möchte man sich lieber nicht vorstellen, genau.
Genau, ja, deswegen ja. Kam ich auch sofort seinem Wunsch nach, nur mit Wasser zu duschen in der Bestrahlungszeit, habe es auch sehr, sehr gerne gemacht, weil ich wusste, so fühlt sich Bestrahlung dann doch ein bisschen besser an. Und er sagte noch, dass die Aborigines in Australien gegen die Sonneneinstrahlung seit jeher Emuöl verwendet haben, von dem Laufvogel, dieses fettreiche Öl. Und dass ihnen das sowohl vor der Sonneneinstrahlung als auch nach der Sonneneinstrahlung sehr, sehr gut getan hätte. Und das würde er mir empfehlen, denn in dem Patientenbegleitbogen wurde Linola-Fettsalbe empfohlen, wenn es denn zu Hautproblemen käme. Aber auch ein Blick auf die Inhaltsstoffe von Linola-Fettsalbe zeigt einem, dass auch da Mineralöle verwendet werden. Und so fühlte ich mich dann auch mit dem Emuöl, was ganz naturbelassen von hergestellt wird und aus guter Haltung dieser Vögel, da hatte ich ein gutes Gefühl mit. Und so hat es mich und später auch Karin nickt, genau, gut durch diese Bestrahlungszeit getragen. Sowohl das Leitungswasser zum Duschen als auch das Emuöl. Sagen wir uns so, dass es eben vielleicht kein Zufall war, dass wir diese 25 oder auch 30 Bestrahlungen hintereinander fast täglich so gut überstanden haben.
Und da kam halt auch zum Tragen, dass wir als Zwillinge uns immer gut ausgetauscht haben und so fast die doppelten Informationen hatten, weil jeder seine Informationen, die er von seinen Ärzten oder Erfahrungen oder wie auch immer hatte, ja weitergetragen hat. Und so konnte ich dann von Gesas Emuöl profitieren, habe das gleich von Anfang an benutzt und ja wirklich keine Verbrennungen gehabt.
Ja, großartig. Und ihr habt ja auch erzählt, wie ihr, wenn ihr da saßt und gewartet habt, mitgekriegt habt, was die anderen, die ja praktisch die vergleichbare Behandlung bekommen haben, für Hautprobleme hatten. Ne? Mhm. Also im Grunde, ne, hattet ihr die Kontrollgruppe eigentlich direkt vor euch sitzen da.
Ja,
ne?
Und das Traurige ist, was wir jetzt im Nachhinein empfinden, ist, dass wir ja versucht haben, also das den Ärzten da auch zu vermitteln, was wir gemacht haben, damit das vielleicht multipliziert wird. Das hatte ich auch schon bei der Onkologie versucht, bei der Chemotherapie, und haben leider erfahren müssen, dass da wenig Interesse besteht, solche Alternativen.
Genau. Bei dir, Karin, war es ja auch noch so, dass dein behandelnder Strahlenarzt noch nicht einmal bemerkt hatte, dass du vollkommen mit vollkommen glatter Haut durch diese 30 täglichen Bestrahlungen gekommen warst. Meiner hatte immerhin festgestellt, dass das ja ziemlich gut aussähe am Ende der Bestrahlungszeit, und fragte sogar nach, was ich denn gemacht hätte, dass das so gut aussieht. Im Nachhinein erscheint uns das schon als sehr besonders. Und ich hatte ihm auch sowohl das Emoöl natürlich sehr ans Herz gelegt, als auch das Leitungswasser, als auch ihm eine Visitenkarte dann von dem betreffenden Arzt, der diese Krebsbegleittherapie macht, zugesandt. Und hoffe natürlich inständig, dass sich irgendwann dieser Patientenbogen einmal ändern wird.
Wir wissen aber von einer Freundin, dass es bis heute noch nicht sich verändert hat, die halt noch später davon betroffen war.
Ja, ihr habt ja auch, ja, wir sagen da jetzt nichts weiter zu, ihr habt ja auch mitgekriegt dort, dass bestimmte Sachen ja sehr laufen, ne? So wie zum Beispiel eben Taxi zu Hause abgeholt werden, das ist irgendwie, läuft ganz selbstverständlich, oder auch die Sache mit dem Schwerbehindertenausweis, ne? Das,
da automatisch im Krankenhaus
genau sofort vorgelegt und so weiter. Und
oder
und
dass man mit anderem Namen aufgerufen wird,
genau,
passiert
das
auch
läuft
automatisch.
Auch, genau, das läuft auch ohne irgendwelche Probleme. Ne? Also bestimmte Sachen laufen, aber andere Sachen, die man könnte sagen, jetzt wirklich näher an einem dran sind und wirklich mit dem Körper und der Fürsorge für den Körper und dem Spüren irgendwie zu tun haben, da wird es schon sehr viel schwieriger, um es mal vorsichtig auszudrücken. Sie sind hier bei Tide Radio in der Sendung Auf wilden Wegen nachdenken über eine andere Medizin. Und mein Name ist Gabriele Freitag und ich spreche mit Dr. Gesa Kasel und Karin Selig. Und wir spielen jetzt wieder auch anknüpfend an die gemeinsame musikalische Geschichte der beiden Freundinnen eine weitere Musik ein.
Ja, wir haben den ungarischen Tanz von Johannes Brahms gehört, den ersten, den Gesa und ich gemeinsam im Uniorchester in Lüneburg gespielt haben, also auch etwas aus unserer musikalischen Vergangenheit.
Ja, das Besondere an dieser Sendung ist nämlich, dass heute nicht wie üblich ein Gast da ist, sondern zwei Gäste, nämlich die zwei Freundinnen, die sich gemeinsam sehr unterstützt und begleitet und im Grunde fast getragen haben über diese Zeit der Behandlung ihrer Brustkrebserkrankung. Und darüber wollen wir jetzt noch was hören, Stichwort Kontrollgruppe.
Ja, Gesa und ich haben sozusagen uns vorgenommen, dass wir eine Kontrollgruppe bilden, also uns gegenseitig kontrollieren.
Ja, das ist eine schöne Verwendung dieser Terminus, ja.
Um halt, also weil wir vieles erfahren haben in dieser Zeit, was uns gut tut und was uns weniger gut tut. Und
dass man auch mal schnell vom einen zum anderen hinüberrutschen kann.
Yeah. Genau, und um das zu verhindern, haben wir sozusagen uns vorgenommen, ja, noch intensiver in Kontakt zu treten und auch immer wieder nachzufragen, wie ist es bei dir? Hast du das geschafft, was du dir vorgenommen hast? Was dir gut tut? Machst du mal weniger? Entspannst du dich auch mal?
Machst du Sport?
Genau.
Wir sind zum Beispiel zusammen den Altstadtlauf gelaufen von Buxtehude, haben beide festgestellt, dass Laufen jetzt nicht so unsere Hauptsportart ist, aber
ja, es war ja unser Motto, dem Krebs davonlaufen.
Genau.
Und das haben wir da 5 Kilometer lang praktiziert,
ja.
Erfolgreich und uns sehr gefreut, dass wir das einfach gemacht haben. Und man vieles ja nicht so macht, wenn man alleine ist, sondern jemanden hat, der da mitmacht.
Genau. Und obwohl es nicht so meine Sache ist, habe ich gedacht, jetzt fehlt es mir schon. Im Sommer habe ich immer so eifrig, naja, was heißt eifrig, eigentlich gedacht viel zu wenig, aber dann doch genug trainiert dafür, den Altstadtlauf. Und jetzt tue ich es gerade nicht mehr. Also dachte ich schon, wir melden uns einfach nächstes Jahr nochmal an.
Ja. Genau. Und dann haben wir ja noch eins, also die Musik war ja schon oft Thema. Die Musik ist ja auch was, was uns beiden viel Kraft gibt. Mir besonders vielleicht. Also ich habe auch während der Chemozeit Geige gespielt. Immer freitags Chemo, montags Orchesterprobe. Das war ganz wichtig, einfach auch was zu haben, worauf man hinarbeitet. Da musste ich wieder sitzen und wieder fit sein.
Ja, und das wurde auch sehr schön von deinem Orchester mit begleitet, ne? So, also ne? Kein Stress, dass du funktionieren musst, aber du warst immer willkommen und du solltest mit dabei sein und du wurdest ermutigt, einfach diese Kraftquelle, diese Ressource, Musik wirklich auch mit den anderen dann gemeinsam zu praktizieren.
Ja, und das war auch ein Stück Alltag und nicht verkrümeln in stille Kämmerlein zu Hause, bloß nicht rausgehen, sondern auch in dieser Zeit trotzdem in die Öffentlichkeit gehen, vielleicht in einen bisschen geschützten Raum wie dem Orchester, wo mich jeder kannte und jeder Bescheid weiß. Aber trotzdem ist auch zu ermutigen, dass man nicht sich nur zu Hause aufs Sofa legt.
Ziele haben, ne? Denn zufällig fiel ja auch, glaube ich, das Konzert auch in die Ende, nach das Ende deiner Chemozeit und war ja dann eigentlich ein krönender Abschluss. Ne?
Das war immer mein Ziel, dieses Konzert mitzuspielen. Die Freitagschemo, Sonntagskonzert, letzte Chemo und dann das Konzert. Das war schön.
Und dann noch als Konzertmeisterin.
Ja, schön. Schön, eure Geschichten, eure gemeinsame Geschichte zu hören. Und ich freue mich sehr, dass zwei so bemerkenswerte Frauen hier heute sind. Und von sich erzählen, auch ja, wie stets in dieser Sendung, so offen von sich erzählen und das wirklich teilen. Und ich freue mich natürlich insbesondere, dass es euch so gut geht. Das sieht man nun wirklich ganz, ganz deutlich. Ja, und das mit der Kontrollgruppe finde ich genial, weil es geht ja wirklich auch bei der Krebserkrankung darum, nicht nur, dass man während der Erkrankung gut für sich sorgt und so manches anders macht, sondern dass man das auch beibehält und nicht danach, ne, Business as usual, dann wieder in den Zustand zurückfällt, den man vorher hatte. Und der ja mehr oder weniger bei irgendwas ja schon auch damit zu tun hatte, dass sich da was zugespitzt hat und dass man also hinterher dann praktisch in diesem neuen Tritt, in diesem neuen Fahrwasser auch bleibt. Und da gibt es ja im Grunde nichts Besseres, als sich in einer Freundschaft dann da immer mal wieder sanft und sanft daran zu erinnern und danach zu fragen und so weiter. Ja. Da kommt doch eben wieder die Engelgeschichte. Ja, ich erinnere mich auch so gerne an unsere Vorbereitung, wo wir nicht nur gelacht haben, sondern auch geweint, als wir ne, zum Beispiel dieses schöne Musikstück hörten. Ja, und vielen Dank euch, alles Gute. Und jetzt kommen noch die Hinweise über die Sendung. Die Sendung ist nachhörbar auf meiner Webseite. Wie ich schon sagte, mein Name ist Gabriele Freitag. Die Gäste waren Dr. Gesa Kasel und Karin Selig. Und meine Webseite heißt www.einwilderort.de. Und da kann man die ganzen vorangegangenen Sendungen als Podcast hören, auch herunterladen. Das hier ist jetzt die 9. Sendung. Also da gibt es schon reichlich was auf die Ohren, was man ne, gerne dann auch mal, ich höre inzwischen auch gerne Podcasts, ja, auch eben in Situationen, wo man nicht unbedingt mit dem Web sich verbinden kann. Und das ist dann ja auch möglich. Und ich möchte auch schon mal kurz ankündigen, die nächste Sendung. Wir senden ja immer am 4. Dienstag im Monat. Und die nächste Sendung wird am 5., sagt mir gerade unser wunderbarer Techniker Thomas Steinbrecher. Danke, Thomas. Ja, am 5. Dienstag im Monat. Und die nächste wird doch tatsächlich, rechnen Sie nach, am 31. Dezember sein um 19 Uhr. Das heißt, wir senden an Silvester. Und dafür habe ich auch schon auch wieder natürlich einen sehr interessanten Gast. Und zwar ist das Professor Eva Bamberg aus Hamburg und die wird mit uns hier über ihre Forschung, sie ist Psychologieprofessorin, zu Arbeit und Gesundheit sprechen. Das ist nämlich auch ein Gebiet, was mir sehr am Herzen liegt und was ich finde, es braucht viel mehr Beachtung. Wir haben das ja heute auch so ein bisschen angesprochen, ne? Verbindung von Arbeit und Gesundheit, also wie schnell auch dieser Arbeitsimperativ, ne? Man muss immer funktionieren und dranbleiben und möglichst ne? Dann auch noch die Chemotherapie nebenbei erledigen, ja dann auch wirklich sich gesundheitsschädigend auswirken kann. Und da gibt es inzwischen interessante Forschung zu, wo wir beim nächsten Mal etwas davon erfahren werden. Und ansonsten gilt auch, wenn Sie sich gerne für diese Sendung bewerben wollen mit Ihrer Geschichte, Ihren Forschungsergebnissen oder Ihrem Expertenwissen, was auch immer, dann können Sie das sehr gerne tun und mich kontaktieren über Tide Radio, Tide immer anders, oder auch über meine Webseite einwilderort.de. Ich würde mich freuen. Ja, und ansonsten wünschen wir gute Gesundheit und ja, bleiben Sie selbstbestimmt in Ihren Behandlungen und in Ihren Wegen. Tun Sie sich mit Freundinnen zusammen und reflektieren Sie gerne immer kritisch, was Ihnen so angeboten wird. Suchen Sie sich alternative Unterstützung, trauen Sie sich was und gucken Sie, dass wenn Sie durch einen ja nicht einfachen Behandlungsweg durchgehen müssen, dass Sie das auf die bestmögliche Art tun. Und davon haben wir heute eine Menge erfahren.